Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für unseren heutigen Sonntag lesen und hören wir miteinander 2. Timotheus 1, die Verse 7 bis 10. 2. Timotheus 1, die Verse 7 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tode zunicht gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr seht das Thema mutige und kraftvolle Nachfolge. Die Umstände sind da manchmal etwas widrig und so war es auch damals gewesen, als der Apostel Paulus diese Zeilen schreibt. Es waren Tage der Prüfung eingetreten, schwerer Prüfung, zumindest an einigen Orten. Und wir können den Brief an verschiedenen Stellen entnehmen, dass die Spreu sich vom Weizen in der Gemeinde Jesu und auch im Umfeld des Paulus zu trennen begann. Wir haben ja oft rückblickend über 2000 Jahre Geschichte der Gemeinde Jesu, die verklärte sich, dass in den ersten 50, 100 Jahren, 200 Jahren Eitel, Freud und Sonnenschein unter den Christen herrschte und Einmütigkeit in der Lehre und in allem. Aber wenn wir genau ins Wort Gottes, ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir mindestens zwischen den Zeilen manchmal auch deutlich, da hat schon ungeheuer viel gerumort und gekämpft und war abzuklären. Besonders um den in Rom inhaftierten Apostel Paulus war es in diesen Tagen einsam geworden. Der 2. Timotheusbrief ist ja der letzte Brief des Paulus. Er schrieb ihn während seiner zweiten Gefangenschaft in Rom. Ziemlich sicher nur wenige Monate, vielleicht sogar nur wenige Wochen oder Tage vor seinem Märtyrertod unter Kaiser Nero hat Paulus diesen Brief wohl geschrieben, vermutlich Ende des Jahres 67. Paulus hatte in dieser letzten Zeit eine Fülle schmerzhafter Erfahrungen machen müssen. Viele hatten sich von ihm abgewandt. Davon schreibt er nur wenige Verse nach unserem Predigttext, Vers 15. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Mit Asien ist sicherlich die römische Provinz Asien gemeint. Wir sehen sie hier auf dem Bild, da heutige Türkei Richtung Mittelmeer, Griechenland drüber. Ephesus sehen wir hier. Und da ist eben diese große Stadt Ephesus mit dabei und auch die ganzen Städte, an welche die sieben Sende schreiben, geschrieben sind. Die alle gehören mit zu dieser Provinz Asien. Offensichtlich haben sich die Christen in der Provinz Asien der Ketten des Paulus geschämt. Ist es ein Zufall, dachte ich nochmal heute Morgen, als ich es durchgegangen bin, dass die Sendschreiben gerade an die Gemeinden dieser Provinz geschrieben sind und dass der Herr an der Gemeinde in Ephesus, der Hauptstadt dieses Gebietes, rügen muss, aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Sind ja vielleicht gerade mal 30 Jahre später, dass die Sendschreiben geschrieben wurden nach diesem 2. Timotheusbrief. Und in Ephesus sitzt Timotheus quasi mittendrin, in einer Umgebung also, in der sich nahezu alle von Paulus abgewandt haben. Hier soll sich Timotheus weiter zu diesem Paulus bekennen. nahezu alle. Einen Bruder hat er noch in Ephesus, Onesiphorus, 2. Timotheus 4,19 wird er erwähnt am Schluss, hat sich der Ketten des Paulus nicht geschämt und Paulus in Rom besucht. Auch die bekannten Prisca und Aquila halten wohl noch zu Paulus, sehen wir 2. Timotheus 4,19. Wir sehen wieder einmal, wir dürfen das Wörtlein alle nicht wörtlich, nicht allzu wörtlich nehmen. Es ist auch, solche Begriffe sind in der Bibel auch oft pauschalierend gemeint, im Sinne von im Großen und Ganzen, die meisten. In dieser Situation also soll Timotheus Stellung halten. Er soll sich des Evangeliums nicht schämen angesichts der massiven Widerstände, auch durch den heidnischen Kulte. Ephesus, das Zentrum des Artemiskults. Wir denken an den Aufstand des Demetrius. Groß ist die Diana der Epheser. Diana ist der römische Begriff für die griechische Göttin Artemis. Da stand der weltberühmte Artemistempel, eines der 7 Kunstweltwunder der Antike. Und der Kaiserkult. Und wir sehen, auch wenn wir 1. Korinther 15, 32 anschauen, wo Paulus schreibt, zu Ephesus habe ich mit wilden Tieren gefochten. Also da war er offensichtlich im Zirkus den wilden Tieren vorgeworfen worden und hatte durch das Eingreifen Gottes überlebt. Das sind so ganz kleine Sätze, wo wir sehen, in und um Ephesus ist wahnsinnig viel geschehen. Und da war von Anfang an enorm viel Widerstand gegen das Evangelium. Und mitten da hinein kommt nun Vers 8, die ganz persönliche Ermahnung an Timotheus, so schäme dich nun nicht. Viele andere haben sich geschämt in diesen Tagen. Ganz ähnlich wie der Petrus in der Nacht, als Jesus verraten wurde. Und er gefragt wird, du gehörst doch auch zu diesem Petrus, zu diesem Jesus. Und der Petrus sagt, nie gesehen, nie gehört. Jesus, was ist das? Und so geht es dem Paulus in diesen Tagen. Wenn die Leute in Ephesus, in der Provinz Asien reden, Paulus, bist du nicht auch durch den Paulus zum Glauben gekommen? Paulus, wer ist es? Sie schämen sich seiner. In zweifacher Beziehung soll sich Timotheus nicht schämen. Erstens, so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Wie gesagt, da stehen gewaltige Autoritätsansprüche in Ephesus miteinander in Konkurrenz. Einerseits die Artemis, die Göttin von Ephesus, schlechthin. Und dann natürlich der Kaiserkult. Und hier gilt es festzuhalten am Zeugnis des Herrn. Weder Artemis noch der römische Kaiser sind die wahren Herren und die wahren Götter, sondern Jesus Christus. Und da steht Timotheus an einem heiß umkämpften Posten. Der frühchristlichen Überlieferung gemäß soll er der erste Bischof, also der erste Gemeindeleiter der Christen in Ephesus gewesen sein. Der junge Timotheus in turbulenten Zeiten als Leiter einer Gemeinde in einer pulsierenden Großstadt mit möglicherweise über 200.000 Einwohnern. Das waren damals schon riesige Städte. Ephesus war eine der bedeutendsten Städte des ganzen Römischen Reichs und Sitz des römischen Statthalters. Da ist diesem Timotheus schon einiges abverlangt. Auch dem Paulus, wie wir gesehen hatten, hatte Ephesus einiges an Kraft gekostet. Und da in dieser Situation soll Timotheus allen Widerständen zum Trotz das Zeugnis von Jesus als dem Kyrios, dem Retter, dem Heiland und Herrn der Welt hochhalten. Und die zweite Beziehung, um die es hier geht, ist fast noch gefährlicher. Schäme dich nicht noch meiner seines Gefangenen. Nicht des Zeugnisses des Herrn, noch meiner seines Gefangenen. Paulus erbittet von Timotheus Solidarität mit ihm, zu dem man in Ephesus politisch korrekt auf Distanz gegangen ist. Dass diese Solidarität mit Paulus den Dienst des Timotheus in Ephesus nicht erleichtern wird, können wir uns vorstellen. Der, zu dem sich Timotheus halten soll, sitzt im Gefängnis. Und es war eben vor 2000 Jahren schon so ähnlich wie heute. Angesehen sind die, die Erfolg haben. Und Paulus war eben nicht der Leiter einer Megagemeinde mit zigtausenden Gottesdienstbesuchern jeden Sonntag, mit wöchentlichen Fernsehübertragungen, die in der ganzen Welt ausgestrahlt und der in der ganzen Welt hochgeachtet gewesen wäre. Paulus bewegt sich in diesen letzten Monaten seines Lebens ziemlich weit unten auf der Beliebtheitsskala. Da können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist auch wichtig, das mal zu betonen, in Ruhe zu bedenken. Paulus, von dem so viele Schriften im Neuen Testament sind, der in der Christenheit ein so breites Gewicht hat, einer der bedeutendsten Apostel. Aber es war nicht immer so. Am Ende seines Lebens stand es um den Paulus, auch in der Gemeinde Jesu betrachtet, ganz schlecht. Und nicht nur schämen soll sich Timotheus des Paulus nicht. Paulus legt noch mal was drauf, er bittet ihn, zu ihm nach Rom zu kommen. Dort ist das Pflaster mittlerweile noch weit heißer als in Ephesus. Kaiser Nero herrscht in Rom seit 54 nach Christus, also schon seit rund 13 Jahren. Wir wissen, der hatte irgendwo auch, was sagt man heute, Matsch in der Birne oder wie auch immer, der vermutlich Rom abgefackelt und so weiter und das dann den Christen in die Schuhe geschoben. Im Römischen Reich gab es ja ansonsten bis Ende des ersten Jahrhunderts keine allgemeinen Christenverfolgungen, nur punktuell da und dort und zumeist von den Juden ausgehend, in seltenen Fällen von Heiden. In Rom war es unter Nero ganz anders geworden. Da war es für Christen lebensgefährlich. Und dahin soll Timotheus nun kommen und den Paulus besuchen. Paulus weiß, in solchen Situationen bedeutet sich des Evangeliums nicht zu schämen, auch die Bereitschaft für das Evangelium zu leiden. Und deshalb sagt er nicht nur, schäme dich nicht, sondern leide mit für das Evangelium. Leide mit. Aber dann, liebe Geschwister, hört es erfreulicherweise nicht auf. Es geht weiter. Nach der Kraft Gottes. Der Kampf ist verordnet. Das Leiden lässt oft nicht lange auf sich warten. Aber eben auch die Kraft dazu ist da. Die Kraft Gottes. Was für ein gewaltiger Trost für diese schwere Aufgabe, damals für den Paulus im Gefängnis, im Angesicht des nahen Todes, für den Timotheus auf hartem Posten, auf heißem Pflaster und auch für uns heute, liebe Geschwister, wenn es um die christliche Gemeinde enger und schwieriger wird. Auch wir leben und arbeiten in dieser Kraft, von der Gottes Wort sagt, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Riesiger Trost. Dass Paulus mit seinem baldigen Märtyrertod rechnet, sehen wir Kapitel 4, Vers 18, da schreibt er, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Wörtlich heißt es, wegreißen und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ob es Timotheus geschafft hat, den Paulus noch einmal persönlich anzutreffen, lebend, wissen wir nicht. Seelsorgerlich schlägt Paulus in den vorausgehenden Versen dann noch eine ganz persönliche Brücke, an die knüpft dann unser Abschnitt an. Auch das ist nochmal schön anzuschauen. Paulus und Timotheus sind ohnehin ganz eng miteinander verbunden. Und da weist Paulus noch auf eine weitere Gemeinsamkeit hin. Beide haben Eltern und Großeltern, die ebenfalls auf dem Weg der Nachfolge waren. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Auch ein gläubiger Jude, der wirklich nach dem Wort Gottes lebt, ist ja gerettet. Das ist ja im weiteren Sinne ein Jesus-Nachfolger, denn Jesus ist ja auch in der Botschaft des Alten Testaments schon präsent, eben in dem Rahmen des Alten Bundes. Von meinen Voreltern her dient Paulus dem Herrn. Schreibt er in Vers 3. Und schlägt in Vers 5 den entsprechenden Bogen zu Timotheus, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnt. Also Paulus sagt, wir haben auch da was gemeinsam. Schon unsere Eltern und Großeltern sind mit dem Herrn unterwegs gewesen. Und in diesem Weg des Glaubens soll Timotheus jetzt bleiben und sich auch in seiner Generation bewähren. Der Kampf tobt, aber Timotheus soll nicht zurückweichen, sondern mutig seinen Auftrag wahrnehmen. Und dazu sagt Paulus, bist du ausgerüstet, nicht um zurückzuweichen, sondern um standzuhalten. Denn Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist, stellt Paulus fest, ist kein Geist der Furchtsamkeit. Da wird es auch für uns in diesen Tagen ganz, ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns bewusst werden, welchen Geist wir haben. Wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit. Interessant ist, dass die Bibel an dieser Stelle nicht das klassische griechische Wort für Furcht benutzt. Das ist Phobos, das kennen wir im Fremdwort Phobie. Eine Klaustrophobie, das hat einer, der vor einen engen Räumen Angst hat. Ja? Das ist der klassische Begriff für Furcht im Griechischen. Der steht hier nicht, sondern es steht ein Wort, das eigentlich Feigheit heißt. Feigheit, Verzagtheit. Als mir das aufgefallen ist, habe ich mich gefragt und gebe mal die Frage an euch weiter, worin liegt denn der Unterschied zwischen Furcht und Feigheit? Sie liegen nah beieinander, aber ich denke, es gibt doch einen wichtigen Unterschied, Feigheit, Verzagtheit und Furcht. Ich würde sagen, Furcht kann uns wie auch die Sorge, von der wir am letzten Sonntag geredet haben, immer wieder ankommen. Das ist so eine momentane Empfindung, die Furcht. Wir alle kennen ja Situationen, in denen wir in Furcht und Sorge geraten, um unsere persönliche Zukunft, um unsere Gemeinde, um unsere Kinder und so weiter. Da zeichnet sich am Horizont irgendwas ab, eine Krankheit oder was auch immer. Und dann geschieht es auch uns als Kindern Gottes, dass auf einmal Furcht und Sorge da sind, als Gefühle, Empfindungen. Und dann ist aber die entscheidende Frage, lassen wir diese Furcht und Sorge über uns herrschen? Lassen wir zu, dass Furcht und Sorge unser Denken und Handeln bestimmen? Und ich denke, dann kommt genau dieser Unterschied. Wenn wir das zulassen, dann ist die Folge der Furcht die Feigheit und die Verzagtheit. Dann können wir keine festen Schritte des Glaubens und Gehorsams mehr gehen, dann sind wir geistlich gelähmt. Ich glaube, es gibt im Blick auf den Mut die Aussage, die Redewendung, Mut ist nicht keine Angst zu haben, sondern die Angst zu überwinden. Und in diesem Sinne würde ich es ungefähr auch sagen. Das ist der Punkt. Es kommen immer wieder Situationen, wo Angst und Sorge und Furcht an uns kommen. Und dann haben wir aber Kraft, nicht der Feigheit und der Verzagtheit Platz zu machen, sondern diese Furcht und die Sorgen im Aufsehen auf Jesus zu überwinden, mutig zu sein, uns nicht geistlich lähmen zu lassen. Alles Feige, alles Verzagte, alles Ängstliche sollte uns als Christen wesensfremd sein. Es passt nicht zu dem Geist, den Gott uns geschenkt hat. Ein unerschrockener Glaubensmut soll über unserem Leben stehen und soll es prägen bis in die Einzelheiten hinein. Luther hatte im Jahr 1530 an Melanchthon geschrieben, weiß jemand, was 1530 war? Ganz bedeutendes Datum, für gebürtige Freikirchler vielleicht nicht ganz so bedeutend, obwohl sie auch auf diesem Erbe stehen, wenn ich das so salopp sagen darf. 1530, Confessio Augustana, Augsburger Bekenntnis, Reichstag zu Augsburg. Die evangelischen Fürsten, wirklich im Grunde genommen kann man sagen, sowas wie die offizielle Geburtsstunde evangelischer Christenheit. Ich sage es auch wir als evangelische Freikirchen stehen auf diesem Erbe. Es gäbe keine evangelische Freikirche, wenn es nicht die Reformation und wenn es nicht den Reichstag zu Augsburg gegeben hätte. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht, zeitgenössisches Gemälde, das da in etwa darstellt, die verschiedenen Situationen, natürlich auch symbolisch, wie dann hinten das Abendmahl in beiderlei Gestalt, eben mit Brot und Kelch, während in der katholischen Kirche nur das Brot ausgeteilt wurde und nicht der Kelch, so im Hintergrund ein bisschen. Es war der Reichstag, auf dem die evangelischen Fürsten dem anwesenden Kaiser Karl V. das Bekenntnis ihres Glaubens, das augsburgische Bekenntnis, überreicht haben. Und Melanchthon hatte dieses Bekenntnis wesentlich verfasst und er war vor Ort der führende theologische Kopf. Und der hatte nun aber dem Luther offensichtlich mitgeteilt, wie er hier in Sorge und Ängstlichkeit seine Position einnimmt. Und was schreibt Luther? Ganz typisch. Deine erbärmlichen Sorgen, von denen du, wie du schreibst, aufgefressen wirst, hasse ich gewaltig. Dass sie so in deinem Herzen herrschen, kommt nicht von der Größe der Sache, sondern von der Größe unseres Unglaubens. Ganz typisch Luther. Kräftig, ich hasse sie, diese Sorgen. Ja. Wir wären jetzt eher so einen sanften Trost gewohnt. Lieber Melanchthon, nimm es nicht so tragisch, der Herr ist bei dir. Na, Luther spricht eine andere Sprache. Aber eine ganz feine seelsorgerliche ist mir beim Lesen aufgefallen. Ganz am Schluss, er sagt, kommt nicht von der Größe der Sache, sondern von der Größe unseres Unglaubens. Obwohl doch eigentlich Melanchthon Angst hat. Und sich Sorge macht. Sagt Luther nicht, sie kommt von der Größe deines Unglaubens. Als Vorwurf. Es kommt ganz fein seelsorgerlich, dass Luther sich mit hineinstellt und sagt, es kommt von der Größe unseres Unglaubens. Wir alle als Gotteskinder sind immer wieder in dieser Gefahr des Kleinglaubens und des Unglaubens, dass wir nicht auf den Herrn schauen und auf seine Größe, sondern auf die Größe der bedrohlichen Situation. Luther kannte das selber. Und ist ganz ehrlich, es ging schon um viel. Luther hatte nicht hingedurft, er stand unter der Reichsacht. Wäre er aufgekreuzt, hätten sie ihn vermutlich sofort umgebracht. Es stand einiges auf dem Spiel an diesem Tag und auf diesem Reichstag. Menschlich gesehen waren Sorgen mehr als verständlich. Aber, und das ist eben nun das Wichtigste, wir haben einen Herrn, vor dem jede Sache, wie gewaltig sie in unseren Augen auch sein mag, eine Kleinigkeit ist. Ein Wörtlein genügt und er wendet sie, wie sie ihm gefällt. Und das dürfen wir auch mit nach Hause nehmen. Ich weiß nicht, welche Situationen uns vielleicht gerade anfechten, wo wir in der Gefahr stehen, von bestimmten Sachen in Furcht zu geraten. Wir dürfen es mit nach Hause nehmen, die Zusage und die Gewissheit, ein Wörtlein unseres Herrn genügt, um die Sache zu wenden, wie er will. Wovor also feige sein? Denn der Herr, der vor uns steht, ist doch viel größer. Es ist wichtig, uns vor Augen zu halten, unsere Furcht, woher kommt sie eigentlich? Sie kommt nicht aus der Situation. Ihren eigentlichen Ursprung hat sie in unserem Kleinglauben. Wenn in unserem Herzen kein Kleinglaube wäre, gäbe es nicht den geringsten Anflug von Ängstlichkeit, Verzagtheit, Furcht und Sorge. Muss ich mir genauso sagen. Jede noch so winzige Spur von Ängstlichkeit, Sorge, Furcht und so weiter ist immer ein Indiz für einen Rest von Unglauben und Kleinglauben in unseren Herzen. Wenn wir auf den Herrn sehen, dann werfen wir unsere Sorgen auf ihn und weisen Furcht und Sorge zurück. Wir schauen nicht mehr auf die Umstände. Wir lassen uns von ihrem Drohen und Schnauben nicht mehr erschüttern. Wir schauen auf den Herrn und seine Größe. Und dann können uns Feigheit und Verzagtheit nicht überwältigen. Auch dem Timotheus musste das wohl wie dem Melanchthon gelegentlich gesagt werden. Er schien nicht der Allermutigste gewesen zu sein, kommt an so ein paar Andeutungen im Neuen Testament durch. Und deshalb hatte er auch die kräftigen Ermahnungen des Paulus immer wieder dringend nötig, aber wir brauchen sie alle von Zeit zu Zeit. Ganz tröstlich ist, auch im Blick darauf, die Schwächen unseres Wesens müssen die Vollmacht unseres Dienstes nicht hindern. Denn nicht die Schwächen unseres Wesens, sondern die Kraft des Heiligen Geistes in uns setzen die Maßstäbe für unser Tun. Ist ganz wichtig, ich sage es deshalb nochmal. Die Schwächen unseres Wesens müssen die Vollmacht in unserem Dienst nicht hindern. Denn nicht die Schwächen unseres Wesens, sondern die Kraft des Heiligen Geistes in uns setzen die Maßstäbe für unser Tun. Was wir tun und können, können wir nicht, weil wir so sind, wie wir sind, sondern weil Gottes Kraft und Gottes Geist in uns ist. Also, wir haben keinen Grund, feige zu sein, sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft. Damit sind wir bei diesem zweiten wichtigen Stichwort. Im Griechischen steckt da wieder mal der Begriff dahinter, den wir als Fremdwort Dynamit kennen. Dass im Dynamit Kraft steckt, das weiß man. Damit hat man früher im Bergbau und Ähnlichem geschafft und gesprengt oder im Militär. Aber noch viel mehr Kraft als im Dynamit steckt im Leben eines Christenmenschen. Denn in einer Stange Dynamit, da steckt vielleicht die Kraft von einem halben Pfund Pulver. In einem Christenleben aber steckt die Kraft des allmächtigen Gottes. Auch das dürfen wir mit nach Hause nehmen, liebe Geschwister. Wenn der Geist Gottes in uns ist, dann ist die ganze Kraft Gottes in uns gegenwärtig und mit uns unterwegs. In dieser Kraft dürfen wir nach vorn schauen. Es gäbe manches von diesem Husarengeneral Hans Joachim von Zieten zu berichten. Ganz interessante Gestalt, der nach einem wilden Leben, vermutlich irgendwo später, ich weiß nicht, ob er von klein auf schon gläubig war und das eigene wilde Wesen ihm manche Streiche gespielt hat, hat sich mehrfach duelliert, saß wegen Befehlsverweigerung im Kerker als Soldat und so weiter. Alles keine kleinen Dinge, aber ein Mann, bei dem im Laufe des Lebens ein ganz großes und tiefes Vertrauen auf den Herrn wuchs und der auch zu einem der engsten Vertrauten von Friedrich dem Großen wurde. Wir sehen es auf diesem Bild, das war der Siebenjährige Krieg, in dem es wohl auch in den Schlachten nicht einfach und leicht stand. Ich lese uns, was da unten drunter geschrieben steht, links mit dem Frack, Friedrich der Große und ihm gegenüber der Husarengeneral von Zieten. Und Friedrich der Große sagt mit sorgenvoller Miene zu seinem General, nun von Zieten, wie steht's? Wo nimmt er nur immer seine freudige Zuversicht her in so trüber Zeit? Hat er etwa einen neuen Alliierten gefunden? Von Zieten antwortet, nein, Euer Majestät, aber der alte dort oben lebt noch. Der alte Alliierte. Und der von Zieten wusste natürlich, der Friedrich der Große, wen er meint. Aber der König, der ja Freidenker war, ungläubiger Mann, sagt seufzend, ach, der tut keine Wunder mehr. Und von Zieten antwortet, der Wunder bedarf's auch nicht, er streitet dennoch für uns und lässt uns nicht sinken. Es gibt mehrere Situationen und Zeugnisse, wie General von Zieten seinem freidenkerischen König durchaus die Leviten gelesen hat, in freundlicher und ehrerbietiger Weise, aber doch in sehr deutlicher Weise auch. Und den Unglauben seines Königs durchaus gerügt hat. Ein kraftvoller Glaube. An anderer Stelle sagt der König deshalb auch, während er ihm die Hand auf die Schulter legt, lieber von Zieten, glücklicher von Zieten, um einen solchen Glauben beneide ich ihn. Hatte diesen Glauben nicht, aber sah, was ihm fehlte. Liebe Geschwister, wir dürfen diesen Glauben an Jesus haben. Einen festen, einen starken und kraftvollen Glauben. Denn auch wir haben die Kraft, sagt uns Gottes Wort, sie ist uns gegeben. Wie wir es gehört haben, Psalm 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Und diese Kraft, die hat ihren Grund in der unbedingten Zusage der Treue Gottes und letztlich auch in der Erwählung. Das kommt so geschwind mit hineingeschoben, dass deutlich wird, Gott hat uns nicht berufen wegen unserer Leistungsfähigkeit, sondern, schreibt Paulus, nach seinem Vorsatz, nach der Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Vor der Zeit der Welt hat Gott uns gekannt, jeden einzelnen von uns persönlich, die wir heute Morgen hier sitzen, bevor er das erste schöpferische Wort gesprochen hat. Und mit Gründung der Welt, hatten wir damals beim Thema Erwählung, wurde unsere Namen schon ins Buch des Lebens eingetragen. Mit Gründung, mit dem ersten Schöpfungswort, sind unsere Namen in seinem Buch des Lebens, im Buch des Lammes eingetragen. Und so dürfen wir mit ihm an der Hand des Siegers leben. Und wer mit Gott lebt, kann nicht überwunden werden. Und dann in Paulus die Liebe. Warum kommt die Liebe hier vor? Gerade wenn wir den Gesamtzusammenhang betrachten. Man könnte vermuten, weil sie die wichtigste Gabe überhaupt ist, die gar nicht oft genug erwähnt werden kann. Aber ich denke, hier geht's noch um mehr. Die Liebe steht hier ja im Zusammenhang mit der Kraft und der Besonnenheit im Gegensatz zur Feigheit und der Verzagtheit. Das ist das Gegenüber. Nicht feige und verzagt, sondern Liebe. Liebe lässt Feigheit nicht zu. Wenn ich schon um meiner selbst willen feige wäre und mich lieber verkriechen oder kampflos ergeben würde, so kann ich um der Menschen willen, die ich liebe, so nicht handeln. Die Liebe treibt uns mitten in der Gefahr, an der Seite unserer Lieben auszuharren, sie zu schützen und sie vor dem Bösen zu bewahren. Da war die Liebe sowohl zum Herrn Jesus und seinem Werk wie auch zu seinem Gesandten, dem Paulus, nicht mehr bei wirklich vielen zu sehen. Das hatten wir schon kurz angedacht. Einsam war es geworden. Viele hatten offensichtlich lieber ihre eigene Haut gerettet, als nun in immer größer werdender Todesgefahr dem Paulus zur Seite zu stehen. Allein Lukas ist noch an seiner Seite. Den treuen Tychikus hat Paulus nach Ephesus gesandt. Auch ein Zeichen der Liebe. Er verzichtet auf einen Bruder, der noch treu zu ihm ist, und schickt ihn nach Ephesus, wahrscheinlich damit Timotheus kommen kann und trotzdem ein Stellvertreter des Paulus vor Ort ist. Selbst Titus, bei dem bisher so wichtigen und treuen Mitarbeiter des Paulus, ist nicht ganz klar, ob Paulus ihn nach Dalmatien gesandt hat oder ob er sich dahin in Sicherheit gebracht hat. Paulus sagt nur, er ist nach Dalmatien gegangen. Klingt fast mehr so, als wäre er von sich aus gegangen, weil ihm das Pflaster in Rom auch zu heiß wurde. Ganz, ganz wenige haben in der Stunde der größten Gefahr echte Liebe gezeigt. Und nachdem selbst Titus ein Wackelkandidat geworden zu sein scheint, hat man den Eindruck, dass Paulus dem Timotheus mit diesen Worten schon leicht besorgt ins Gewissen redet. Denk an die Liebe und mach dich auf den Weg und komm zu mir. Die Liebe weicht nicht. Es gäbe jetzt unzählige Beispiele von Mutterliebe und anderen Beispielen der Liebe, wo Liebe steht, wo Liebe immense Kräfte und Energien freisetzt. Und deshalb steht sie hier, ein Kontra zu Feigheit und Verzagtheit. Und dann kommt als drittes und letztes die Besonnenheit. Das ist zunächst die Vernunft und die Verständigkeit, die Klugheit, die Nüchternheit. Ganz so, wie wir es am letzten Sonntag hatten, das Bedenken der Situation, das auch das Vorausdenken und entsprechende Handeln, nüchtern Dinge beurteilen und betrachten. Dann auch die Mäßigung, die Ehrbarkeit und die Zucht. Dass wir uns nicht von den Trieben leiten lassen wie die Tiere, sondern von der Vernunft. Wer besonnen ist, lässt sich nicht von seinen Gefühlen beherrschen und leiten. Das würde zu unbesonnenem, unmäßigem, ehrlosen und zuchtlosem Verhalten führen. Besonnenheit ist die wahre Klugheit, die mit Gott rechnet. Die darum auch nicht ungeduldig vorpreschen muss, um Dinge zu erzwingen, die sich auch nicht feige zurückzieht, sondern in ruhiger Klarheit und Wahrheit den Weg Gottes gehen kann. Paulus gibt damit dem Timotheus und auch uns einen klaren Spannungsbogen vor für unser Handeln in der Gemeinde. Nicht feige zurückweichen vor Widerständen, sondern kraftvoll, liebevoll, besonnen vorangehen. Und das alles ruht auf dem, was Jesus für uns getan hat. Das sind die Verse, die Paulus dann noch kurz anfügt. Ich fasse zusammen, der uns errettet hat. Jetzt legt Paulus den Blick ganz auf das, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns errettet aus dem Reich des Todes, ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, berufen mit einem heiligen Ruf, ausgesondert, dass wir nicht wie die toten Fische mit dem Strom schwimmen. Nur die Toten, die geistlich nicht Wiedergeborenen, die nicht mit heiligem Ruf ausgesonderten Fische, die schwimmen mit dem Strom und lassen sich von allen anderen, mit allen anderen treiben. An wen aber der heilige Ruf Gottes ergangen ist, wer ausgesondert ist aus der breiten Masse zur Nachfolge Jesu, der geht, wenn nötig, auch einen einsamen Weg. Aber geht einen Weg an der Hand des Herrn. Und wir dürfen den Weg auch noch in der Gemeinschaft der Geschwister gehen. Und das ist schön, das ist ermutigend. Und im Aufsehen auf Jesus, in seiner Kraft, dürfen wir ihn weitergehen. Bis zu dem Tag, an dem er kommt und uns zu sich holt. Amen.